Deutschlandfunk Interview.
Von einem Neustart in den transatlantischen Beziehungen war in München viel die Rede. Und was das konkret heißt und wie die Rede Joe Biden zu bewerten ist, das können wir mit Peter Bayer besprechen. Er ist Abgeordneter der CDU im Bundestag und Transatlantikkoordinator der Bundesregierung. Guten Morgen, Herr Bayer.
Guten Morgen, Herr Sawicki.
Die USA sind also wieder zurück auf der Weltbühne. Das hat Joe Biden wörtlich so gesagt. Ist alles wieder gut?
Nein, sicherlich nicht automatisch wird alles wieder gut. Und die Frage stellt sich ja, war es jemals alles gut? Das kann fast gar nicht sein, angesichts der Aufgaben, die es ja immer schon gab. Die Aufgaben, das Spektrum ist verändert im Vergleich zu vor einigen Jahren. Und deswegen ist es gut, dass jetzt dieses starke Signal von Joe Biden in seiner Rede gekommen ist gestern auf der Sicherheitskonferenz. Und die Kanzlerin Macron und andere haben ja ihre Punkte auch angemahnt bzw. gemacht. Einige nüchternere, weil die Aufgaben sind da und denen müssen wir jetzt uns zuwenden, dass wir da Lösungen erarbeiten gemeinsam.
Schauen wir gleich mal darauf, was Merkel und Macron genau gesagt haben. Zunächst einmal bleiben wir bei Joe Biden. Was schlussfolgern Sie konkret aus seinen Worten gestern?
Ja, wir haben ja schon gehört, seine Rede neulich, seine erste Rede, außenpolitische Rede als US-Präsident, die er in seinem eigenen Außenministerium in Washington gehalten hat, sodass jetzt nicht so viel Neues war eigentlich auf der Sicherheitskonferenz. Er hat viele Dinge eigentlich all das gesagt, was wir als westliche Allianz hören wollten, dass sie zurück sind, die Amerika nach einigen Jahren des ja nicht auf der internationalen Bühne seiens, insbesondere nicht an der Seite der Verbündeten stehen. Und er hat ganz klare Punkte gemacht. Das war Russlandpolitik, das war die chinesischen Herausforderungen, die aufgefächert werden können in Menschenrechte, wir können das auffächern in Wirtschaftsthemen und dergleichen mehr. Er hat einen Punkt gemacht, ein klares Bekenntnis zur NATO, zur Einstandspflicht. Das ist sehr wichtig. Das haben wir von seinem Vorgänger anders gehört, der gesagt hat, die NATO ist obsolet. Und es sind noch einige andere Punkte mehr, die er identifiziert hat, wo der Westen jetzt gemeinsam, und das war ihm immer wichtig gewesen, gemeinsam wieder zusammensteht. Und das reicht natürlich nicht. Da müssen wir jetzt praktisch schauen, was das in konkrete Politik heißt, welche Lösungen wir hier erarbeiten müssen.
Dann schauen wir mal auf die NATO. Was könnten da die nächsten Schritte konkret sein?
Ja, wir haben gesehen, dass im letzten Jahr ein sogenannter Reflexionsprozess eingesetzt hat. Hier ist eine Gruppe beauftragt worden, die Vorschläge gemacht hat, wie kann denn die NATO sich modernisieren, den veränderten globalen Sicherheitsarchitekturen gerecht werden. NATO ist nicht sozusagen ein Relikt aus dem Kalten Krieg, sondern sie wird auch weiter gebraucht für die Sicherstellung unseres relativen Wohlstands im Westen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen erwarte ich, und das hat Joe Biden auch gesagt, dass es zum Beispiel nicht einen einseitigen Truppenabzug in Deutschland gibt. Der ist erstmal gestoppt worden, sondern es muss unter allen NATO-Mitgliedstaaten einen offenen, transparenten, gemeinschaftlichen Prozess jetzt geben, wie diese Modernisierung der NATO, die Organisationsstrukturen, vielleicht auch Truppenbewegungen erfolgen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, denn wissen Sie, bei allem dem, was wir mit chinesischen Herausforderungen, was wir beim Handel und Wirtschaft und anderen Bereichen besprechen, ist es wichtig, dass das in einer sicheren, stabilen Lage geschieht. Und dafür brauchen wir Sicherheit. Diese Sicherheit gewährt die NATO.
Und was heißt das für Deutschland?
Ja, für Deutschland ist das auch, was die Kanzlerin gestern auch nochmal dankenswerterweise sehr klar formuliert hat, ein klares Bekenntnis unter anderem zu den Verteidigungsausgaben. 2% des Bruttoinlandsprodukts haben wir uns selbst so verpflichtet, im Jahre 2014 das auszugeben. Das werden wir nach aller Voraussicht bis 2024 nicht erreichen. Aber in den letzten Jahren ist der Verteidigungshaushalt sehr deutlich erhöht worden. Das ist ein wichtiges Signal an unsere Verbündeten, dass Deutschland eben ein verlässlicher Partner ist. Aber Geld ausgeben alleine reicht ja nicht. Deswegen, das muss man klug machen. Wenn Sie mit Soldaten reden, ist das für die wichtig, dass sie die beste Ausstattung haben, dass sie Fähigkeiten haben und deswegen nicht einfach in Auslandsmissionen beispielsweise geschickt werden, wo sie dann ungeschützt sind. Das ist sehr wichtig und das geht so weit bis zu der Debatte um bewaffnete Drohnen.
Und Joe Biden hat ja dabei die Militärausgaben wörtlich gar nicht erwähnt. Ist das möglicherweise ein überschätztes Thema?
Das glaube ich nicht, dass es überschätzt ist, aber genauso hat er auch nicht erwähnt Nord Stream 2. Das ist jetzt ein bisschen schief, dieser Vergleich. Und ich will auch keinen Vergleich zwischen diesen beiden Themen Nord Stream 2 und 2%-Ziel NATO anstellen. Aber das sind ja zwei Themen, die er, wie Sie richtig sagen, gar nicht von sich aus erwähnt hat. Aber das sind reale Themen. Aber zum Beispiel bei dem 2%-Ziel NATO, das ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass wir zu lange zu wenig getan haben. Es ist auch bekannt und anerkannt bei den amerikanischen Freunden endlich wieder, dass Deutschland hier ordentlich nachlegt. Und bei dem Nord Stream 2 Projekt sage ich seit langem, es ist in der Realpolitik, es ist ein wichtiges Thema im transatlantischen Verhältnis, auch Bestandteil einer Russlandpolitik, weil es hat etwas mit Russland zu tun, aber lassen Sie es uns doch da wieder hinbringen, wo es hingehört, nämlich nicht unter die drei Top-Themen im transatlantischen Verhältnis, sondern vielleicht auf Nummer 10, damit man nüchtern darüber einen Dialog führt und auch hier zu einer Lösung kommt.
Wie soll das dann aber funktionieren, wenn dieses Thema in den USA ja, wie man weiß, ein wichtiges ist und Angela Merkel ja mit Blick auf Russland eine transatlantische Russlandpolitik, eine Neubewertung des Verhältnisses zu Russland fordert? Wie soll das dann in Einklang gebracht werden miteinander?
Ja, die Realität ist, dass das ja über die politischen Korridore hinweg, also sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern, also bei den Kollegen, bei den Abgeordneten, auf dem Hill in Washington, US-Kongress, als auch in der Administration und im Weißen Haus ein wichtiges Thema ist, weil es eben ein Bestandteil der Russlandpolitik ist. Und die Kanzlerin hat zu Recht gestern aufgerufen zu einer gemeinsamen Russlandpolitik, übrigens auch zu einer gemeinsamen transatlantischen China-Politik, was ich bemerkenswert und richtig finde. Das ist sicherlich nicht schnell zu lösen, dieses Nord Stream 2 Problem, das da ist. Aber noch einmal ein Appell an alle Beteiligten, dieses völlig überhitzte und dieses einseitig sanktionierte rauszunehmen. Und ich höre aus den USA doch zarte Signale, wenn ich das einmal so formulieren darf, dass man tatsächlich dazu bereit ist, auch hier zu einem faktenbasierten Dialog zurückzukehren. Das ist wichtig, weil Nord Stream 2 ist negativ konnotiert, das wissen wir, und behindert eine neue transatlantische Allianz in vielen Bereichen. Wir wollen ja eine transatlantische positive Agenda formulieren. Das ist wichtig, um eben diese Herausforderung der Zukunft jetzt anzugehen. Nord Stream 2 muss nüchtern behandelt werden und ich glaube, das kann gut gelingen.
Im Zusammenhang mit Russland hat Joe Biden ja auch explizit beispielsweise die Ukraine erwähnt und da den Fokus auf die territoriale Integrität des Staates gelegt. Auch Angela Merkel hat das Thema angesprochen. Wird da jetzt möglicherweise mehr Engagement Deutschlands erwartet in diesem Konflikt, der nach den Worten Angela Merkels weit davon entfernt ist, gelöst zu werden?
Ja, das war auch bemerkenswert von der Kanzlerin, dass sie sehr klar gesagt hat, also fast kein Fortschritt gewesen. Es ist, glaube ich, ganz klar, dass auch wir natürlich die territoriale Integrität der Ukraine nicht nur anerkennen, sondern wir müssen uns dafür einsetzen. Das gilt nicht nur für dieses Themengebiet Ukraine, dass Deutschland vermutlich mehr auch politische Führung übernehmen wird in den nächsten Jahren.
Und zwar wie?
Politische Führungsverantwortlichkeit. Wissen Sie, wir reden immer viel in der NATO und über 2%-Ziel. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Auch 2014 die Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Danach ist damals wenig gekommen. Und jetzt sind wir halt an einem Zeitpunkt, wo wir in der Russlandpolitik, aber auch in anderen Dingen, China, Ukraine, politische Führungsverantwortung übernehmen müssen. Ich nenne auch den Nahen und Mittleren Osten, Nahostfriedensprozess. Die USA werden ein starkes Europa und hier Deutschland als politische Führungsnation brauchen, weil auch geografisch diese Gebiete näher an uns dran liegen und Joe Biden sehr innenpolitisch gebunden sein wird. Und deswegen erwarte ich schon, dass wir damit rechnen können, eine Wiederbelebung, eine neue Dynamik innerhalb, und jetzt komme ich zu dem Thema zurück, innerhalb des Minsker Prozesses. Da muss neuer Schwung rein, neue Ideen. Das dümpelt vor sich hin, das geht so nicht weiter. Da haben wir sicherlich eine Verantwortung.
Und da stellt sich eben konkret die Frage, welche Ideen das sein könnten. Und Joe Biden hat sich ja in früheren Zeiten ja mal zum Beispiel für eine stärkere Militärhilfe an die Ukraine eingesetzt. Und was kann daraus also folgen, wenn eben dieser Konflikt derzeit eben nicht gelöst zu sein scheint und beziehungsweise weit davon entfernt zu sein scheint?
Ja, das muss man dann sehen, was genau konkret das ist. Das kann ich sicherlich jetzt auch hier an dieser Stelle nicht formulieren. Das ist ja das, was jetzt zu erarbeiten gilt und das, was konkret jetzt in Politik umgesetzt werden muss. Das kann man sicherlich nicht aus der Hüfte schießen. Wir haben unterschiedliche Auffassungen in den letzten Jahren gehabt davon, wie Sie es richtig ansprechen, mit Waffenlieferungen zwischen Europa und den USA. Da haben wir unterschiedliche Politiken verfolgt. Auch das steht auf dem Prüfstand, meiner Überzeugung nach. Wenn die Kanzlerin sagt, da hat sich nichts getan, da müssen wir dringend ran, ist das sicherlich auch kein Tabu heutzutage.
Und wie hilfreich war es in dem Zusammenhang, dass der französische Präsident Macron gleichzeitig von einem stärkeren Dialog mit Russland gesprochen hat?
Beides ist ja nicht verkehrt. Joe Biden hat und auch die Kanzlerin haben in ihren Reden jeweils gesagt, es geht nicht darum, um einen Wettbewerb des Wettbewerbs zwischen Ländern willen oder sogar zurück zum Kalten Krieg. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir fest davon überzeugt sind, dass es um demokratische Werte geht, dass es um Menschenrechte geht. Es geht nicht darum, sozusagen hypermoralisierend unterwegs zu sein, aber schon sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. Und deswegen ist es ja richtig, gleichzeitig auch dialogbereit zu sein. Das hat Joe Biden sowohl in seiner Rede in seinem Außenministerium vor ungefähr 2 Wochen gesagt, als auch gestern nochmal in seiner Rede. Auch die Kanzlerin hat das angesprochen und der französische Präsident auch. Also beides muss man natürlich machen. Sich einsetzen für universell geltende Werte und das muss mit konkreten Schritten unterlegt sein. Da können wir keinen davon kommen lassen. Gleichzeitig natürlich auch den Dialog signalisieren. Das gilt auch in Bezug auf China. Auch hier, wenn jemand nach den Regeln spielt, nach den internationalen, und dazu gehören unter anderem universelle Menschenrechte, die nicht verhandelbar sind, dann ist es natürlich auch so, dass man Kooperation eingehen kann und auch sogar muss und Dialog führen muss. Also beides passt zusammen.
Mhm. Sagt Peter Bayer, CDU-Abgeordneter und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, heute Morgen im Deutschlandfunk. Herr Bayer, vielen Dank für das Interview.
Danke Ihnen, Herr Wasowitzki.